wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biarda.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich, dem Fragesteller-Podcast. Der Fragesteller, das bin ich, ja, Martin Viada. Heute geht es um ein Buch, einen Spiegel-Bestseller, dessen Titel schon als Diagnose daherkommt: Schule gegen Kinder. Und man ahnt sofort, das wird jetzt kein Gespräch über ein paar Reparaturen hier und da, bisschen mehr Ausstattung, sondern es geht um die Grundsatzfrage, ob unser Bildungssystem in seiner heutigen Form Kindern gerecht wird. Geschrieben hat das Buch Silke Müller und die begrüße ich jetzt sehr herzlich. Hallo Frau Müller.
Hallo Herr Viada, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön. Sie waren 16 Jahre lang Schulleiterin. Sie sind 2021 erste Digitalbotschafterin Niedersachsen geworden und Autorin. Aber ich würde gerne einsteigen mit der Lehrerinnenkarriere, die Sie gemacht haben. 16 Jahre Schulleiterin, das ist schon ein Wort. Warum haben Sie dann irgendwann gesagt, es reicht?
Ich habe ja irgendwann eine öffentliche Stimme bekommen, auch durch, Sie sagten eben, dass ich Autorin geworden bin, auch durch diese Funktion der Digitalbotschafterin. Und diese öffentliche Stimme ist für mich auch eine große Verantwortung, dass ich eben nicht mehr nur für das eigene System und die möglicherweise Krankheit oder Gesundheit des eigenen Schulsystems spreche, sondern ehrlicherweise den Blick auf alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, auf alle Schulfamilien richte, um hier die Stimme zu erheben und den Finger in die Wunde zu legen. Das geht nicht beides parallel. Insofern habe ich mich irgendwann entschieden, aus dem aktiven Schuldienst erstmal auszusteigen, um diese Rolle sehr wahrzunehmen.
Fehlt Ihnen da was?
Ja, insbesondere die Schülerinnen und Schüler, die leckeren Brötchen vom Kiosk. Aber ehrlicherweise natürlich auch der schulische Alltag, denn mein erstes Buch beginne ich mit dem Satz, ich fahre jeden Morgen an den schönsten Ort der Welt, ich fahre an eine Schule und genau so empfinde ich das auch. Das ist die Wiege von ganz viel Zukunft und ist auch ganz viel Fröhlichkeit, die einem da jeden Tag begegnet.
Jetzt klingen die Titel Ihrer Bücher nicht unbedingt so, als ob Sie die Schule an sich total toll finden. Schule gegen Kinder heißt das eine Buch, dann ist ja nicht Ihr erstes. Andere Titel, Wir verlieren unsere Kinder oder Wer schützt unsere Kinder, die haben ebenso viele Leserinnen und Leser gefunden. Was motiviert Sie?
Das sind die Schülerinnen und Schüler selbst, die Kinder, die Jugendlichen, denn ich glaube, die haben keine bis zu einer viel zu leise Stimme in unserem Land. Wir sprechen ja nicht nur von keine Lobby, sondern vielleicht ist zu viel gesagt, wenn ich sage, ich möchte gerne zur Anwältin der Kinder werden, aber ich möchte mich schon sehr deutlich auf ihre Seite stellen. Und diese Titel sind alarmistisch, diesen Vorwurf lasse ich mir sehr gerne gefallen, aber auch deswegen, weil es bewusst so ist. Denn eine Schülerin hat mal zu mir gesagt, wenn man einen Alarm absetzt, dann kommen Rettungsdienste. Und in dieser Situation sind wir an verschiedenen Stellen unserer Gesellschaft und deswegen bin ich ganz laut alarmistisch und das sehr gerne.
Wir werden nachher noch ein bisschen darüber reden, ob denn die Rettungsdienste tatsächlich trotz all der Alarme unterwegs sind oder ob eventuell es doch schon so viele Alarme gab, dass die Rettungsdienste gar nicht mehr losfahren. Aber wenn wir jetzt Ihr neues Buch aufschlagen, dann bleibt sofort ein Eindruck hängen. Sie halten das System, Bildungssystem nicht nur irgendwie für reformbedürftig, sondern für strukturell kaputt.
Ja.
Was ist der Punkt in Ihrer persönlichen Lehrerinnenkarriere gewesen, an dem Sie gesagt haben, so geht das nicht weiter, so geht es grundsätzlich nicht weiter?
Ehrlicherweise gibt es keinen einzigen neuralgischen Punkt, sondern es gibt sehr, sehr viele. Begonnen übrigens mit der Lehrkräfteausbildung, wo ich mich schon damals gefragt habe, was machst du hier für einen Mist? Das braucht kein Mensch. Und wann lerne ich mal den Umgang mit Schülerinnen und Schülern? In diesem Punkt zieht sich es weiter, dass ich ja auch Referendare, Referendarinnen ausgebildet habe, das ähnlich empfunden habe und gesagt habe, mit Zukunftsmethodik und Zukunftskompetenzen hat das wenig zu tun, wie die jungen Studierenden oder dann eben auch die Absolventen an die Schule gekommen sind. Und ehrlicherweise ist natürlich auch der Punkt digitale Transformation ein sehr großer gewesen, dass wir an der Waldschule ja früh dieses Thema angenommen haben und trotzdem irgendwie im Bereich der Technisierung hängen geblieben sind. Und das, glaube ich, ein Riesenproblem ist. Und wenn man dann noch beobachtet, wie sich Kinder verändern, wie sich Kindheit verändern, wie sich übrigens auch Eltern und deren Begleitung verändern und wie wenig sich das System dabei verändert, dann hat mir das begonnen, ziemlich große Bauchschmerzen zu machen, inklusive mit, was ich eigentlich für eigene Kräfte aufwenden musste, um für Sanierung der Gebäude zu sorgen, obwohl ich einen tollen Schulträger hatte, der das immer unterstützt hat, personelle Ressourcen. Und ich könnte jetzt alleine stundenlang darüber erzählen, was die einzelnen Punkte waren, wo ich jedes Mal im Büro gesagt habe und gesessen habe und gesagt habe, was machen wir hier eigentlich? Sind wir eigentlich bekloppt, Norddeutsch im Ton zu bleiben?
Und Sie beschreiben dann da eben ein System, das eigentlich im Wesentlichen Logiken des 19. Jahrhunderts folgt. Starre Sitzreihen, Frontalunterricht, 45 Minuten Takt, alte preußische Idee, frühe Sortierung, wenig Blick auf die sehr unterschiedlichen Wege, die Kinder heute lernen oder wie Kinder heute lernen. Sie haben erwähnt die Waldschule. Wie stark konnten Sie denn gegen dieses System trotz allem erfolgreich anarbeiten? Was war Ihnen denn da möglich? Sie haben eben so ein bisschen die finanzielle Komponente erwähnt, aber die ist ja nur eine.
Ja, genau. Also ich sag mal so, mir ist schon wichtig, dass man einigermaßen erlasskonform arbeitet. Das darf man nicht falsch verstehen, weil die Schulgesetze geben ja auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Orientierung. Trotzdem habe ich das so selektiv gesehen, dass ich dachte, was bringt mir was und was steht mir im Weg? Und da habe ich die Teppichkehrer-Methode angewandt und gesagt, wir machen einfach mal, aber sagen es noch niemandem und probieren erst mal aus. Das heißt, in meiner Schule mit einem wirklich grandios guten Team habe ich das Gefühl gehabt, wir konnten einige Wände tatsächlich einreißen, andere sind stehen geblieben und leider nicht umgefallen. Das mussten wir dann auch akzeptieren. Ich habe schon das Gefühl gehabt, wir konnten viel tun, aber da kommt der entscheidende Punkt, der mir ja auch immer wieder vorgeworfen wird. Ja, es gibt ganz viele Vorreiterschulen, vielleicht 300 Preisträgerschulen in unserem Land. Die machen hervorragende Arbeit, aber diese Arbeit ist aufgrund der eigenen nicht immer positiven Kreativität, weil es auch für uns selber manchmal etwas gefährlich ist, was wir da tun, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir angreifbar sind. Es ist eine große Art der Überlastung. Es ist immer wieder nach Lücken im System zu suchen, wo man so die 256 Grautöne ausnutzen kann. Und es ist immer wieder ein Hadern damit, dass es strukturell eigentlich nicht vorgegeben ist, zukunftsmäßig zu arbeiten. Das heißt, ich selber habe eine Leuchtturmschule, vielleicht darf ich das noch sagen, aufgebaut. Und ich war ganz stolz, dass die bundesweit in der Presse stand. Ja, guck mal, was wir hier können. Rückwirkend sehe ich das ganz anders, weil Leuchttürme ja auch andere Schulen mal gerne in den Schatten stellen und so eigentlich suggerieren, es braucht nur genügend Anstrengung, ein bisschen Mut, dann geht das schon. Das suggeriert es ja auch nach außen. Und wenn andere Schulen in strukturell schwachen Gegenden sind, keine Unterstützung durch Schulträger oder Schulgemeinschaft erfahren, vielleicht eine völlig andere Schülerschaft nochmal haben, dann ist es schwer, aus diesem Kosmos in diesem preußischen System rauszukommen.
Also ist Erfolg in diesem Schulsystem mehr ein Unfall? Passiert halt mal mit viel Glück, also ein glücklicher Unfall?
Ja, genau. Eine glückliche Fügung vielleicht, wenn vieles zusammenpasst. Aber genau so sehe ich das. Also ich sehe es schon so, dass der Erfolg einer Schule nur in der Eigenverantwortung der einzelnen Akteurinnen und Akteure liegt. Und das darf aus meiner Sicht in einem so wichtigen System nicht sein. Da braucht es Standards festgelegte, da braucht es gute Strategien und da braucht es natürlich feste Finanzierungsmodelle, die nicht programmatisch sind. Also ich sag mal, Startchancenprogramm oder Soforthilfeprogramm, das ist immer Anfang und Ende, aber wir haben nie eine wirkliche Entfristung von notwendigen hohen Geldern.
Sie haben schon gesagt, die Waldschule Hatten ist vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem als Smart School. Das Thema Digitalisierung, Sie haben gesagt, wie schwer das fiel. In Ihrem Buch oder Ihren Büchern gehen Sie allerdings noch weit über dieses Thema Digitalisierung hinaus. Ein wesentlicher Punkt ist etwa die frühen Übergänge zur Oberschule nach der 4. Klasse schon. Sie sprechen da von einem Sortiersystem, das Kinder stigmatisiere, ihnen lange anhafte. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, wollen wir jetzt wirklich die Diskussion über längeres gemeinsames Lernen wieder führen? Selbst Bildungsforscher sagen mittlerweile, lass das, das bringt irgendwie nichts. Auch wenn es richtig wäre, später auseinander zu trennen sozusagen, das ist eine nicht fruchtbare Diskussion. Ihr Take?
Das ist aber genau der Punkt, dass ich mich darauf nicht einlasse, zu sagen, naja, es ändert sich ja eh nichts, dann bleiben wir halt dabei, wie es ist, weil war ja schon immer so. Und das ist ja genau das, was ich so verabscheue im System, dass wir daran festhängen, in diesen Strukturen und sagen, naja, es geht ja eh keiner ran. Und aus diesem Grund entstand ja auch dieses Buch, dass ich gesagt habe, nee, das wird jetzt tatsächlich ein Generalabwasch und ich will nicht mehr Reförmchen und ich will nicht mehr stückchenweise mal hier etwas anfassen und da, sondern ich will die ganze Misere zusammenfassen. Und dazu gehört auch, dass ich Kinder nach der 4. Klasse mit 10 Jahren, die sind ja noch, das sind ja echte spielende Kinder eigentlich, schon eine Bildungskarriere zuschreibe. Das mag alles gut gehen, wenn gesagt wird, ihr Kind ist ganz toll, das geht auf den gymnasialen Zweig und es hat eine tolle Karriere vor sich, aber die Kinder, die sowieso schon schwierige Herausforderungen haben, plötzlich gesagt bekommen, pass mal auf, das untere Leistungsniveau, sprich Hauptschule, das ist deins. Das demotiviert und das stigmatisiert, so wie Sie es gerade richtig gesagt haben. Und ich gebe mich mit dem, lass es, es ändert sich eh nichts, eben nicht mehr zufrieden.
Aber es kann natürlich auch sein, dass indem man sagt, wir wollen diese maximale Reform, passiert wieder gar nichts. Darum sagen ja manche auch, wir müssen eher die kleinen Schritte gehen. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Sie setzen sich ja auch sehr kritisch mit dem Bildungsföderalismus auseinander. Man könnte sogar sagen, Sie machen in Ihrem Buch den als strukturellen zentralen Blockierer aus. Ja, 16 parallele Schulsysteme, enormer Verwaltungsaufwand, Ungleichheit, Reibungsverluste. Aber auch da gilt doch wieder die Frage, macht es wirklich Sinn, über eine Abschaffung des Bildungsföderalismus zu diskutieren?
Ich glaube, dass wir sehr lange genau dieses Argument anwenden. Macht es Sinn? Es ändert sich eh nichts. Außerdem im Föderalismus haben wir eine Ewigkeitsklausel. Und Silke, willst du jetzt sagen, der Föderalismus ist hinderlich? Ich gehe einen Schritt weiter und sage, ja, ich glaube, der ist manchmal nicht nur in der Schule hinderlich, sondern in vielen anderen Bereichen müssten wir diese föderalen Strukturen mindestens überwinden. Und deswegen mache ich ja dieses Fass auf, dass es aus meiner Sicht einen Staatsvertrag für Bildung bräuchte, wo bestimmte Standards festgelegt sind. Zum Beispiel, wenn es um die digitale Transformation geht, beispielsweise aber auch, wenn es um Personalmangel geht, dass die Länderwechsel leichter wären und, und. Also das kann man ja nachlesen, was ich dort alles versuche zu definieren. Und wenn man einmal über den Tellerrand schaut, dann würde jetzt nämlich ein Argument kommen, ja, aber andere Länder, die super sind, arbeiten doch auch in föderalistischen Systemen. Nehmen wir mal Kanada, Estland, föderalistische Strukturen. Die haben aber auch übergreifende Standards gesetzt, da wo es wichtig wird. Und ich glaube, genau das ist der entscheidende Punkt, dass wir Bildung eine Wichtigkeit geben, wie Energie, wie Sicherheit, wie alles andere auch, damit wir sagen, was sind unsere wirklich neuralgischen Orientierungspunkte, die für alle Kinder und alle sozusagen Lehrenden, die ganze Schulfamilie im Land gelten muss, damit wir eben nicht diese 16 Unterschiede haben. Dann sagt ein Söder, bei mir wird gar nichts an Dreigliedrigkeit verändert und wir in Niedersachsen machen Zukunftsschule, wo man aber auch nicht ganz genau weiß, wo das hinstrebt. Das kann man niemandem mehr erklären.
Ja, und dann kommt ein Bildungsjournalist und sagt, naja, den Versuch, einen Bildungsstaatsvertrag zu machen, den haben wir zuletzt 2020 gehabt und die Länder sind gescheitert. Warum sollte es jetzt plötzlich, also ich kann mir das auch schön vorstellen, Frau Müller, aber warum sollte das jetzt klappen?
Ich bin nicht der absolute Optimist, dass es klappt. Ich möchte nur noch mal auf die Notwendigkeit hinweisen. Und ich glaube, wir sind im Moment in so desolaten Zeiten. Ich meine, unterschiedliche Studien, die neue Schulbarometer-Studie kam jetzt gerade 2026, die GYM-Studie Ende des letzten Jahres hat besorgniserregende Zahlen dargelegt. Und wir sehen einfach, was mit unserem Land passiert. Ich bin gerade übrigens gespannt auf PISA, was die neuen Ergebnisse sind.
Ich
Aber
auch.
eben nicht nur im Bildungskontext, sondern wir brauchen, glaube ich, nicht auf globale Krisen und eine sich ja irgendwie selbstzerstörende Gesellschaft im Moment eingehen. Aber wir sehen doch, dass nichts mehr funktioniert. Und wenn Bildung wirklich das Fundament, die Wiege unserer Demokratie, die Wiege der Volkswirtschaft, vielleicht, wenn man es groß gesprochen ist, weil wir keine seltenen Erden ausbuddeln werden in Deutschland, über Dauer bleiben wird, müssen wir doch diese strukturelle Krise anerkennen und sagen, okay, welche Möglichkeiten haben wir denn noch, die wir noch nicht ausprobiert haben? Und wir haben vieles probiert. Reförmchen hier, autonome Schule da, Klammer auf, ist die Frage, wie autonom eine Schule wirklich ist, Klammer zu. Bis hin zu Schule im Aufbruch, Friday, alles Konzepte, die ich total gut finde. Aber ich glaube, wir sehen, es wirkt nicht. Und dann muss man diesen Schritt weitergehen. Und das erwarte ich auch von nicht nur Bildungspolitik, sondern auch von Ministerpräsidenten und Menschen in Verantwortung, dass sie da jetzt rangehen.
Zentraler Gedanke Ihres Buchs ist auch, dass die Schule sich von der Lebenswirklichkeit der Kinder
Ja.
entfernt hat, immer weiter entfernt hat. Wo fällt Ihnen das am deutlichsten auf?
Bei den Schülerinnen und Schülern, und ich habe eine Haltung ehrlicherweise entwickelt, dass ich immer das Prinzip der offenen Türen hatte und gesagt habe, also Lehrer müssen sich oft einen Termin holen, ihr Schüler dürft immer kommen. Das passte nicht jeder Lehrkraft, aber mir war das ganz recht. Und ich habe, wir haben vorgestern einen Vortrag in Gießen gehalten und dort war ein Schulsprecher eines Gymnasiums und eine Oberstufensprecherin dabei, die hinterher sich bedankt haben, dass es endlich mal möglich ist, dass ihnen jemand eine Stimme gibt und dass ich den Finger in die Wunde lege. Das hat mich total berührt, weil die haben beide das Buch gelesen und haben gesagt, genau so ist es. Und wenn sie sagen, wo hat sich Schule entfernt? dann ist das nicht nur im Bereich Social Media, was man mir immer gerne zuschreibt und sagt, naja, da, ne, wir haben keine Ahnung von der echten Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, sondern es ist ja auch gerade in der Beziehungsarbeit zu sehen, wie viele individuelle Herausforderungen Kinder mittlerweile haben. Wir sagen immer die Eltern, aber die Elternhäuser gibt es nicht mehr. Wohlstandsverwahrlosung, sozialer Brennpunkt, nicht funktionierendes Patchwork oder einfach Familien, die auch strukturell überfordert sind, weil beide Eltern Vollzeit arbeiten müssen, vielleicht noch Pflege in der Familie haben, wo keine Zeit für Kommunikation ist. Das bedeutet, wenn ich auf eine Generation treffe, die, so ja auch das Schulbarometer, viel Mitbestimmung einfordert und sagt, wir partizipieren tatsächlich eigentlich nicht, dann ist es auch eine Generation, mit der ich in die Kommunikation gehen muss. Und dafür bleibt strukturell keine Zeit. Und das ist ein Armutszeugnis, dass ich genau das, was ich bieten müsste, Orientierung im Gespräch, Orientierung durch Wertevermittlung, übrigens auch Orientierung durch Erfahrung, dass ich die nicht habe und nicht geben kann. Das ist ein Riesenproblem.
Und ist das wirklich nur strukturell oder ist es auch mentalitätsbedingt? Also inwiefern ist es doch auch so, Sie haben zwar gesagt oder wir haben gesagt, irgendwie ist gute Schule nichts, was man auf jeden Fall erreicht, sondern ich habe gesagt Unfall, Sie haben gesagt eher, was haben Sie gesagt, glückliche Fügung. Aber inwiefern ist es doch auch eine Mentalitätsfrage und die Lehrkräfte sollten sich mal selber an die Nase fassen.
Absolut. Also ich gehe auch hart ins Gericht mit meinem eigenen Berufsstand, denn ich glaube, das hängt beides zusammen. Strukturell, also die strukturellen Voraussetzungen und die Haltungsfrage, wenn man diese groß machen möchte. Ich stehe mit dem Wort Haltung und Mindset immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber sagen wir mal, die Einstellung von Lehrkräften entspricht oft nicht der Mentalität, die ich gerne hätte. Denn man kommt natürlich aus diesem System, wo man preußisch geprägt ist, wo man sagt, okay, es geht aber auch um Leistungsmessung und es geht um die Vergleichbarkeit. So wachsen wir ja als Lehrkräfte auf im System. Und plötzlich kommen da Leute, die sagen, nee, weißt du, mach mal offenen Unterricht, red mal mit den Kindern, lass dich mal verpflichtend fortbilden, auch das fordere ich. Das heißt, diese offene Haltung, diese große menschliche Haltung, die lässt manchmal missen. Und das halte ich für höchst problematisch, gerade in diesem Berufsstand. Es gibt die Lehrkräfte, die wahnsinnig engagiert sind, die übrigens, und das habe ich selber erlebt, oft als Nestbeschmutzer gelten. Wenn da jemand eine tolle Idee hat, sagen einige im Kollegium, ey, jetzt komm nicht schon wieder mit diesen Sachen. Das heißt, es ist ein Riesenproblem.
Deformiert das System Lehrkräfte?
In gewisser Weise würde ich sagen, ja, denn im Moment sehen wir ja, sie kommen mit einem großen Enthusiasmus, sagen, sie wollen mit Kindern arbeiten nach dem Referendariat, ist schon eine große Überlastung spürbar. Und gleichzeitig sorgen diese Herausforderungen, die wir im Moment haben und nicht richtig bewältigen können, auch dafür, dass ich mich sehr selber viel zu oft an die Klagemauer stelle und sage, es ist alles überlastet, ich kann nicht mehr. Und selbst in der Zeitung steht schon, Lehrkräfte ist ein hochbeanspruchter Beruf und die können gar nichts mehr zusätzlich leisten. Das heißt, dieses Diffamieren sehe ich zweierlei. Einerseits wird immer angeprangert, ihr seid, ne, die Schröderschen faulen Säcke und ihr macht ja nichts und ihr müsst mal. Andererseits ist es aber auch diese eigene Klagehaltung im Sinne von, ja, siehst du, es geht auch in diesem System nicht und das ist problematisch.
Vielleicht werden ja auch die falschen Leute Lehrerinnen und Lehrer, weil vielleicht genau dieses System, wie wir es jetzt beschreiben, bis hin zum Beamtentum, übrigens ein ganz spannendes Thema, habe ich gerade was zu geschrieben, vielleicht auch ein bisschen Leute anlockt, die dann gar nicht richtig in der Schule aufgehoben sind oder in der Schule, wie sie sich vorstellen.
Absolut. Ich habe, als ich damals Lehrerin werden wollte, und ich komme aus einer sehr bodenständigen Familie. Meine Mutter war Zahnarzthelferin, mein Papa kaufmännischer Angestellter in der Tankstelle. Und wir waren die einzigen, mein Bruder und ich, die im ganzen Familienkreis plötzlich studiert haben und dann auch noch Lehrer. Dann war es aber nicht dieses, ach Gott, ihr werdet Lehrer, so, könnt ihr mal was Vernünftiges machen, sondern die waren super stolz, dass wir einen Beruf der Sicherheit ergreifen. Da haben wir dieses Beamtenschirm. Unsere Kinder werden Beamte, das war immer das. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ich habe 16 Jahre lang versucht, auch Führung und Leadership umzusetzen. Wenn Ihnen aber eigentlich jemand vor der Nase steht und sagt, weißt du was, Silke, ich werde das nicht tun, dann habe ich begrenzt Mittel zu sagen, doch, du wirst das tun und wir führen dienstliche Gespräche und du kriegst einen schlechten Stundenplan und ich melde dich der Schulaufsicht, aber am Ende habe ich keine wirksamen Mittel, die auch mal Druck ausüben. Und gleichzeitig ist auch die Systematik der Weiterentwicklung, dass ich wirkliche Karriere machen könnte, dass ich leistungsbezogen bezahlt werde, dass ich Schwerpunkte setzen kann, unglaublich schwer. Und das Beamtentum ist insofern gut, dass wir eine gewisse rechtliche Absicherung haben, die es auch braucht, weil wir oft angegriffen werden, auch von außen. Aber ehrlicherweise ist es für mich eher im Weg stehend, sagen wir mal so, für echte gute Entwicklung.
Was ist Ihre Antwort? Wie kommen wir da raus? Wie können wir ein anderes Haltung, mögen Sie nicht als Begriff, Mindset oder eine andere Motivation bei Lehrkräften bekommen? Oder wie bekommen wir auch vielleicht mehr von den Lehrkräften, wie wir sie brauchen?
Sie haben das eben richtigerweise gesagt. Ich glaube ganz oft, dass die falschen oder aus falschen Beweggründen, sagen wir mal so, nicht die falschen Leute, aber aus falschen Beweggründen dieser Beruf gewählt wird. Und wenn man sich dafür entscheidet, hielte ich es für richtig, dass man erstmal kurz im richtigen Leben Fuß gefasst hat. Das heißt, bevor man in die Schule geht, ich weiß, dass es schwierig ist, in puncto Personalmangel das jetzt zu formulieren, sollte man schon 1, 2 Jahre Erfahrung gesammelt haben im, in Anführungsstrichen, echten Leben. Ob man eine Berufsausbildung macht, ob man tatsächlich ein verbindliches, freiwilliges, soziales Jahr oder ähnliches macht, um Fuß zu fassen, hielte ich für total sinnvoll und die duale Ausbildung zurückzuholen im Sinne von, es geht sofort auch als Hilfskräfte an die Schule, dass man eine Begegnung mit dem System Schule von Anfang an hat, finde ich super wichtig. Und ich glaube, es bräuchte ein Assessment Center, wo man auch mal auf die psychologischen Fähigkeiten sozusagen abgeprüft wird, damit man ganz genau weiß, was kommt da eigentlich auf mich zu, nämlich ein permanenter Umgang mit Druck, mit Krisen, mit Schicksalsschlägen und mit herausfordernden Situationen.
Ich höre schon die Lehrerverbände, die werden sagen, mein
Ja.
Gott, dann wird doch gar keiner mehr Lehrer, wenn sie all das als Voraussetzung setzen. Wir brauchen doch mehr Lehrer und nicht weniger.
Ich glaube, dass der Beruf, wenn wir ihn ehrlich definieren würden und wenn wir sagen, was für ein toller, anspruchsvoller, aber auch welcher Entwicklungsweg dort möglich ist, dann würden gerade die Leute Lehrer werden, die eben nur das preußische System im Kopf haben. Also es werden andere dann Lehrer werden, die nur das preußische System im Kopf haben und deswegen nicht in die Schule gehen, sondern ich würde schon behaupten, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich habe richtig Bock auf diese Herausforderung und dann kann ich mich sogar noch entwickeln und ich kann an Schulentwicklung, an Prozessentwicklung teilnehmen. Mega gut, aber dafür bräuchte ich diese Voraussetzung.
Sie sprechen an einer Stelle zugespitzt davon, dass die KI ein Durchstoß fürs System sein könnte. Auch ein System, was immer noch auf Wissensabfrage setzt, Hausaufgaben, Klausuren, Aufgabenformate, bei denen ein Smartphone oder ein KI-Tool vieles liefern kann, die ergeben eigentlich keinen Sinn mehr, weil das macht ja dann eben die Technik. Ist das also, wenn ich es richtig verstehe, ein hilfreicher Durchstoß, der da durch KI und Co. kommt?
Ein sehr notwendiger und überfälliger, glaube ich. Denn ganz ehrlich, Herr Viada, hätte ich diese Instrumente als Schüler schon zur Verfügung gehabt und hätte im Bus nicht abschreiben müssen, die Hausaufgaben, sondern hätte einfach kurz ins Smartphone die Aufgabe geben müssen und hätte noch mehr Zeit gehabt, ich hätte das total gefeiert. Also ich hätte es rauf und runter genutzt, ich hätte nur einfach gar nichts mehr gelernt. Zu den Schülerinnen habe ich gehört. Und wenn man jetzt so sieht, dass das KI in positiver wie auch in negativer Hinsicht viele Mängel dieses Systems offenbart, nämlich dass Wissensvermittlung in der Form eigentlich auf kritisches Hinterfragen, kritisches Denken und Einordnen sozusagen ausgelegt sein müsste. Ich das aber gar nicht kann, ich den Kindern auch nie vermitteln kann, ist das der erste Durchstoß. Der zweite Durchstoß, plötzlich kommt da ein Instrument, das mir individualisierte Unterrichtsinhalte viel besser vorlegen kann. Ich spare Zeit, aber damit habe ich auch ein Rechtfertigungsproblem, warum ich so lange am Schreibtisch sitzen muss. Und ehrlicherweise ist aber der dritte Durchstoß, dass wir vieles falsch machen, die negativen Seiten, dass ich mit unglaublich vielen Fakes umgeben werde und dass wir das nicht im Griff haben und plötzlich sehen, wir unterrichten ernsthaft an den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft komplett vorbei. Und das kann ich nicht einfach wegschieben. Und ich kann auch nicht sagen, ich kümmere mich mal nächstes Jahr darum, während 91% der Schülerinnen und Schüler wöchentlich mit einer KI-Anwendung arbeiten, aber über 60% der Lehrkräfte sagen, oh, ich bin da eigentlich total unsicher drin. Und Anekdötchen, ich bin aus der Schule raus und nachfolgend kamen sofort an die neue Schulleitung natürlich auch Forderungen im Sinne von, jetzt lass uns mal ein bisschen in Ruhe und jag nicht schon wieder die nächste KI-Sau durchs Dorf. Wir müssen mal in Ruhe arbeiten. Das heißt, da haben wir ein wahnsinniges Problem.
Das ist insofern auch spannend, weil grundsätzlich, wenn über die Probleme, die wir in Schule haben, diskutiert wird, sofort kommt, lass doch mal die Schulen in Ruhe,
Ja.
lass doch mal die Lehrerinnen und Lehrer in Ruhe. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie genau das Falsche, nicht in
Ja.
Ruhe lassen.
Ja, richtig. Denn das dürfen und können wir uns nicht leisten. Und wenn wir, und da sind wir übrigens auch beim Thema Beamtentum, wir sind gut bezahlt, wir sind sehr abgesichert und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und ich muss von gut bezahlten Menschen, die von Steuergeldern profitieren, erwarten können, dass sie sich sehr schnell entwickeln und diesen Herausforderungen der Zeit, die wir uns alle nicht ausgesucht haben, stellen. Das muss aber auch jeder Arzt, jeder Jurist, das muss übrigens jeder Handwerker, möglicherweise jeder Bäcker, der plötzlich ein neues Softwareprogramm bekommt in der Kasse. Alle müssen das tun. Und ich kann dieses System der Ruhe nicht mehr akzeptieren, weil das für mich ebenfalls ein Dolchstoß ist. Ich kann doch nicht in den Zeiten der Vergangenheit weiterleben, während um mich herum die ganze Welt sich permanent verändert. Und gerade in der Schule muss ich dieses Tempo mitgehen. Das heißt nicht, dass ich Profi in jedem sein muss, aber ich muss die Herausforderung annehmen und sagen, weißt du was, liebe Kinder, wir machen uns mal gemeinsam auf den Weg und entdecken mal, was hier jetzt los ist. Aber das muss ich annehmen.
Lassen Sie uns gerne noch ein bisschen weiter über das reden, was sich ändern sollte. Über die politische Rahmung haben wir schon ein bisschen gesprochen. Also es braucht mehr Geld, Investitionen, es braucht klare Strukturen, es braucht mehr Eigenverantwortung für Schulen. Sie haben gesagt, naja, wie viel haben die überhaupt tatsächlich, wie viel Eigenverantwortung? Es braucht eine stärkere Einbindung der Eltern, eine andere Lernkultur. Wenn Sie die Reihenfolge festlegen müssten, was wären denn die ersten drei Sachen, die sofort politisch entschieden werden müssten? Und ich meine jetzt nicht das Thema Föderalismus mehr, sondern wirklich eine Ebene drunter, bildungspolitisch entschieden werden müssten.
Bildungspolitisch brauchen wir auf jeden Fall die Entfristung von Geldern. Also ich möchte nicht mehr in Programmen arbeiten, sondern insofern sehe ich die Schulautonomie in Paarung mit den Schulträgern so, dass entfristete Gelder direkt an den Schulträger gehen, um die Löcher dort zu stopfen, die erstmal da sind. Wir können ja noch nicht mehr Entwicklung machen. Wir müssen ja erstmal den Sanierungs- und Investitionsstau aufholen. Das wäre aus meiner Sicht sehr wichtig, denn ja, Bildung kostet eben am Ende des Tages auch Geld. Die zweite wichtige Entscheidung, ich brauche die Autonomie der Personalentwicklung. Wissen Sie, wenn ich als Schulleiterin Lehrkräfte einstelle, dann hört sich das so schön an. Aber ehrlicherweise kriege ich eine Liste, wo Menschen mit Fächerkombinationen und Noten draufstehen, die ich noch nicht mal kenne. Und die darf ich aber nur nach der Reihenfolge der Noten einladen und muss sehr viel argumentieren, warum ich diesen Menschen vielleicht gar nicht möchte, sondern ein Quereinsteiger, der auf Seite 27 steht, an den ich gar nicht kommen kann. Das heißt, das ist die zweite wirklich eklatant wichtige Ebene. Und die dritte Ebene ist die etwaige Abschaffung der Vergleichbarkeit. Das heißt, ich möchte weg von diesen vergleichbaren Klausuren und Schulen auch dort die Autonomie geben, dass sie selber über Leistungs- und Prüfungsformate entscheiden dürfen, die angemessen sind, um Prozesse zu beschreiben. Das
Ist
ist
nicht
für
ein
mich.
Widerspruch zu diesem Thema Harmonisierung im Föderalismus?
Nee, ist es, glaube ich, gar nicht. Denn für mich hat eine Leistungsorientierung, die dann standardmäßig prozessbeschrieben ist, überhaupt nichts mit Vergleichbarkeit zu tun, sondern das sind Standards, die auf Individualität setzen. Wenn ich sage, ich messe nur nach Prozesse, wie ein Kind zu einer Lösung eines Problems oder zum Scheitern eines Problems gekommen ist und das beschreiben kann, dann bin ich bei individualisierter, aber standardmäßig messbarer Leistung, die aus meiner Sicht überfällig ist. Und wenn ich mir den Punkt 4 noch erlauben darf, ich brauche unbedingt verpflichtende Lehrkräftefortbildung und das ehrlicherweise eigentlich ab dem nächsten Schuljahr, dass ich die Möglichkeit gebe, KI-Fortbildung zu durchlaufen, also zu zertifizieren sozusagen mein Personal richtig. Und das Gleiche gilt für die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, sprich soziale Medien als Lebensort der Kinder zu verstehen. Ich muss sie noch nicht mal unbedingt wirklich durchschauen, komplett bis zum Ende, aber ich muss sie zumindest nachvollziehen und verstehen können.
Den Punkt kann ich gut nachvollziehen, weil letzten Endes ja die Verpflichtung in beide Richtungen geht. Wenn ich sage, ich verpflichte die Lehrerinnen und Lehrer zu einer gewissen Anzahl von Stunden im Jahr, und darum geht es ja, weil grundsätzlich ist die Verpflichtung zur Fortbildung ja in allen Schulgesetzen drin, aber hier geht es ja um was anderes, geht ja um eine quantifizierte, dann müssen natürlich auch die Ministerien, die Länder, die entsprechend hochwertigen Angebote bereitstellen und an ausreichender Zahl. Und da wird es interessant.
Und das geht nicht mehr über die Landesinstitute, sondern ich glaube, es braucht Kooperation mit wirtschaftlichen Partnern. Also da sind wir entweder beim Corporate Volunteering oder wir sind bei eingekauften Fachkräften, die, also ich brauche einen echten KI-Experten und keinen Lehrer, der sich mal ein bisschen belesen hat, um echte, gute und schnelle Kenntnisse in die Schule zu bringen. Das ist aus meiner Sicht unabdingbar.
Besonders weitgehend ist Ihr Vorschlag, den starren Fächerkanon zu überwinden und stattdessen stärker interdisziplinär, projektorientiert, kompetenzorientiert zu arbeiten. Da kommen dann die 4 K ins Spiel: Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Alles auch, sage ich mal, Buzzwords, die recht en vogue sind, aber natürlich sofort eine Gegenfrage hervorrufen. Wo bleibt denn dann die Fachlichkeit, die ja für Schule sehr wichtig ist?
Naja, das sagen Sie, dass die Fachlichkeit sehr wichtig ist. Ich glaube eher, dass interdisziplinäre Kenntnisse, phänomenbasiertes Lernen sehr wichtig ist und dass sozusagen wir begreifen müssen, dass die Welt übrigens auch nicht in Fächer unterteilt ist. Und da setzt eben mein Gedanke an, es sagt, ja, es geht mir nicht nur um das Aufbrechen und das Bilden neuer Fächerverbünde wie, was weiß ich, Naturwissenschaften alle zusammen, sondern eben phänomenbasiert arbeiten zu müssen. Wenn ich das einmal ganz praktisch erklären darf. Aus meiner Sicht gibt es nur noch zwei Unterrichtsmodelle, die ich bräuchte. Das eine ist, ich setze die Kinder immer permanent in die Rolle von Agenten, CIA-Agent, Detektiv, whatever, und gebe ein Phänomen dieser Welt. Das kann ein geschichtliches Phänomen sein, das kann wirklich ein mathematisches, naturwissenschaftliches Phänomen sein, eine Aufgabenstellung, wo ich sage, Leute, dieses Problem müssen wir lösen. Und du hast folgende Hilfsmittel dabei. Eine KI, fragt die Oma, lies ein klassisches Buch oder lies dich mal hier ein. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet an Differenzierung. Und die Kinder kommen ja dann zu einer Lösung oder zum Scheitern. Und die Aufgabe dahinter ist, zu beschreiben, wie sie zu der Lösung gekommen sind, sprich der eben benannte Prozess, oder zu beschreiben, warum sie gescheitert sind. Auch das gehört dazu, einzugestehen, dass wir nicht jedes Problem lösen können. Heißt, die Kinder lernen automatisch, die Welt besteht nur noch aus Problemen. Ist aber kein großes Thema, weil ich kann es ja lösen oder ich kann es verstehen, warum es überhaupt ein Problem ist. Und die zweite Modellhaftigkeit, die ich sehe, ist, die Kinder permanent vor Dilemmata zu sitzen. Das heißt, Dilemmata im Sinne von ausweglose Situationen, zwischen denen ich mich aber entscheiden muss, weil das hat was mit Gewissensbildung, Empathieaufbau zu tun und zu sagen, okay, auch dieses Phänomen der Welt habe ich. Ich muss permanent Menschen vor den Kopf stoßen und ich muss befähigt werden, Entscheidungen zu treffen, auch wenn es noch so schwierig ist. Und wenn ich diese beiden Modelle habe, dann kann ich alles, was ich an Kompetenzen brauche, dort reinpacken. Da müsste ich erstmal übrigens alles aufeinandergießen. Ich müsste mir raussuchen, was brauche ich eigentlich wirklich noch an Kompetenzen. Deswegen brauche ich übrigens in meinen Expertengruppen auch Zukunftsforscher, die ungefähr sagen könnten, welche Kompetenzen kommen da wohl noch neu hinzu. Um dann neu zu ordnen und zu sagen, was brauche ich eigentlich wirklich noch? Und dann habe ich sicherlich geschichtliche Kenntnisse, die immer wichtig sein werden, um abzuwägen. Ich habe nur noch bedingt logisch-mathematische Kenntnisse, die ich brauche, um Phänomene zu verstehen und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht, aus diesem Gedanken heraus, übrigens auch sehr spannend für die Kinder, wenn sie das sie nicht mehr sagen müssen, ich finde Unterricht langweilig. Und es ist ein Abbild dieser Welt.
Und ab welcher Klasse sollte man das so machen? Wäre es nicht doch irgendwie wichtig, dass man am Anfang erstmal lesen, schreiben, rechnen lernt und dann darauf
Unbedingt.
aufsetzt?
Unbedingt, aber das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann ja sozusagen in klassischen Leseprozessen und Lesen beibringen. Da gibt es eine Leseschule, da müssen wir uns nochmal wieder einigen, was ist die richtige und was ist die richtige Rechtschreibung. Auch das ist ja bekloppt, dass jedes Bundesland sich für ein anderes Rechtschreibmodell entscheidet und Niedersachsen plötzlich sagt, du, schriftliches Dividieren machen wir jetzt mal ganz anders. Also es ist schon ein bisschen amüsant, was man so liest. Ich glaube schon, dass es diesen Anreiz der kognitiven Fähigkeiten braucht. Und wir brauchen auch klare Momente, in denen wir wirklich nur kognitiv arbeiten dürfen. Diese Momente müssen logischerweise eingebaut werden. Aber diese Methodik des Lernens würde ich trotzdem ehrlicherweise schon ab dem Kindergarten einsetzen und sagen, ich habe eine ganz tolle Aufgabe, werd mal zum kleinen Entdecker und Forscher.
Vielleicht gegen Ende die Frage nach dem, wie es den Kindern eigentlich geht. In Ihrem Buch sprechen Sie ja auch von einer mentalen Krise. Das ist etwas, was ich teilen würde. Das ist auch das, was Umfragen immer wieder zeigen. Wenn wir jetzt noch mal das Bild ganz groß aufziehen, wie sorgen wir als Gesellschaft dafür, dass es unseren Kindern wieder besser geht?
Indem wir anfangen, sie endlich ernst zu nehmen und nicht nur eine Scheinpartizipation zu betreiben. Das heißt, Schulen sehen sich sehr gerne immer in der Lage zu sagen, aber wir haben ja die Gremien, wir haben ja die Schülermitverwaltung und die Schüler sitzen doch in Schulkonferenzen. Ja, sie sitzen in diesen Konferenzen und am Ende des Tages erfahren sie aber keine Verbindlichkeit in ihrer Mitarbeit. Wenn man beispielsweise, also ich hatte für mich immer gesagt, ich brauche einen Schulleitungsbeirat, genauso wie ein Bürgermeister übrigens auch einen Kinderbeirat bräuchte, mit dem er sich jede Woche einmal trifft. Verbindlich. Und da werden gemeinsame Fahrpläne aufgesetzt. Und die Kinder müssen dann wissen, alles klar, wir müssen abwägen können, ob etwas wirklich umsetzbar ist. Und von unserem 10-Punkte-Plan haben wir die Zusicherung, zwei werden mit Sicherheit umgesetzt. Und das sehen sie auch. Das heißt, sie erleben Selbstwirksamkeit. Ich habe gesagt von dem Vortrag, wo die beiden Schülervertreter saßen, die gesagt haben, wir möchten Zeit haben, dass wir unsere Gedanken äußern dürfen. Und wir möchten nicht einfach nur gehört werden. Das heißt, sie fordern Kommunikation. Und der wichtigste Schritt ist, dass wir eben nicht nur über sie reden, das ist dieses Klassische, wenn es um Gesetzgebung geht, wenn es übrigens um Neuordnung der Schule geht, sondern dass wir ihre Gedanken ernsthaft einbeziehen. Und dieses Ernstnehmen fehlt mir. Das heißt, diese echten Gespräche, Dieses echte darüber nachdenken, was die Kinder gesagt haben und dieses echte Eintauchen in ihre Welt. Da hat auch der Blick auf Social Media, auf KI etwas mit zu tun, ist das, was in den Mittelpunkt gehört. Und wir können nicht akzeptieren, dass diese mentale Krise auf dem Papier steht und wir weder für mehr Sozialarbeit sorgen, für sozusagen angemessenes Schulmobiliar, aber auch für diese Partizipationsstrukturen, die es braucht. Wir haben eine tolle, wenn ich mir das noch erlauben darf, tolle Generation an Schülerinnen und Schülern, die genau das endlich einfordern. Sie sagen das. Sie wollen mitbestimmen und sie können auch benennen, dass es ihnen nicht gut geht. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, dann zweifle ich wirklich an dem Mut und an der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.
Sie haben am Anfang gesagt, naja, man muss auch ein bisschen alarmistisch sein. Man muss auch laut genug Alarm rufen, damit die Rettungskräfte denn kommen. Haben Sie das Gefühl, sie kommen noch, die Rettungskräfte?
Ich habe mindestens das Gefühl, dass Debatten lauter werden. Nehmen wir die Social-Media-Debatte. Ich finde es übrigens amüsant. Mein erstes Buch ist 23 erschienen und ich könnte es, glaube ich, nochmal veröffentlichen. Es hat sich nichts geändert seitdem, außer dass wir sehr öffentlich jetzt darüber reden. Die mentale Krise ist auf dem Tisch. Die Zahlen werden vielleicht wahrgenommen. Ich würde noch nicht sagen ernster genommen, aber mindestens ist die Lautstärke erhöht worden, dass man diese Alarmsirenen nicht mehr so überhören kann. Und ich glaube, wenn der Pieper eines Feuerwehrmanns im Bett sehr, sehr laut wird, dann springt auch der irgendwann raus. Und das ist meine große Hoffnung. Wir müssen nur noch lauter werden.
Silke Müller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und am Ende eines Viada wundert sich Podcasts habe ich immer noch mal eine Frage, die ich allen meinen Gesprächspartnerinnen stelle und die dann wirklich zur Fokussierung herausfordert. Man kann ja sich immer ganz vieles vorstellen, ganz vieles wünschen, ganz vieles fordern. Aber wenn Sie jetzt tatsächlich, Frau Müller, nur einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätten, welcher wäre das?
Freiraum für Beziehungsarbeit, die Freiwilligkeit der Lehrkräfte stärken, dass sie mit den Kindern ins Gespräch steigen können, jede Woche, egal wie viel Zeit es braucht und es wird einem keiner vorhalten, du hast aber gar keine Klassenstunde, du hast gar keinen Raum dafür. Das heißt, diese Beziehungsarbeit zu fokussieren, ist für mich in Krisenzeiten wie diesen das Allerwichtigste.
Das war eine neue Folge von Viada wundert sich mit Silke Müller, früherer Schulleiterin, Buchautorin und ja, Kämpferin für eine bessere Schule. Ganz herzlichen Dank.
Danke, Herr Viada.
Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wenn Sie gerne gehört haben, abonnieren Sie gerne den Podcast, kommentieren Sie ihn bei mir im Blog auf der Website, teilen Sie ihn gerne und sagen Sie mir doch auch gerne, wen ich sonst noch aus Ihrer Sicht sprechen sollte, machen Sie Vorschläge für weitere Gesprächspartner. Ich freue mich auf Ihr Feedback und sage bis zum nächsten Mal.